Live Fast, Speak Last Podcast.
Ja, dann begrüße ich alle zu einer Spezialausgabe von Live Fast, Speak Last. Heute mal nicht in der gewohnten Besetzung mit Patrick, sondern einen Spezialgast. Es geht auch um ein bisschen ein anderes Thema. Ich habe hier den Alexander als Gast. Sag doch mal kurz, wer du bist. Und dann können wir auch lüften, in welche Richtung unser Gespräch gehen wird.
Ja, mein Name ist Alexander Ede. Ich bin ehemaliger Schmerzpatient. Das heißt, ich habe unglaubliche Rückenschmerzen gehabt, Blockaden an der Brustwirbelsäule, Schmerzen beim Einatmen, Schmerzen beim Bankdrücken, alle möglichen Geschichten. Habe auch selbst sozusagen mehr als ein Jahr aussetzen müssen aufgrund des Schmerzens und bin zum Orthopäden gegangen und habe dann gesagt bekommen, dass mein Rücken verloren ist aufgrund der Skoliose, ne, verdreht. Und ich hätte ein Korsett gesteckt werden sollen in jüngeren Jahren. Ich hätte jetzt aufhören sollen komplett mit Sport. Und habe dann sozusagen alleine durch die Art und Weise, wie mir das erzählt worden ist, schon gedacht, scheiße, ein Experte hat mir gesagt, ich kann nicht mehr das Ganze machen. Wirbelsäule ist verloren und habe tatsächlich dann aufgehört mit dem Sport. Und der Schmerz wurde dadurch ehrlich gesagt noch größer. Und jahrelang später sozusagen, irgendwas musste geschehen, habe ich gesagt, okay, ich werde Physio. Wurde dann Physiotherapeut, wurde recht schnell schmerzfrei, wie ich dachte, ne? War aber nicht wirklich schmerzfrei, weil ich einfach permanent mich ausgerollt, permanent mich gedehnt habe, permanent irgendwie Wärme drauf, Massagen, was auch immer gemacht habe. Und habe dann realisiert, auch durch eine andere Person, die mir es gesagt hat, hey, eigentlich habe ich überhaupt nicht die Ursache bekämpft. Eigentlich habe ich immer noch dieselben Probleme und wurde dann sozusagen mehr in den sportlichen Bereich, habe mich da mehr entwickelt, wurde zum Sportphysio. Und nach weiteren privaten Geschichten sozusagen, Freundin und Vater, starke Schulterverletzung, stark fehldiagnostiziert, auch ehrlich gesagt von den Ärzten, habe ich mich dann mehr in die Schulterrichtung spezialisiert und dann privat Coaching genommen beim australischen Schulterspezialisten, immer weiter fortgebildet und betreue jetzt als Schulterexperte, als Schulterphysiotherapeut, als jemand, der halt sozusagen Leute schmerzfrei macht, was die Schultern geht, Kraftsportler, Bodybuilder, Leute, die halt fitnessaffin sind. Ja.
Auf die Wichtigkeit von schmerzfrei zu sein, nicht nur im Kontext von Performance, da kommen wir noch zu sprechen, da hast du eben ein sehr einschlägiges Gespräch, gerade eben auf das kommen wir noch. Noch kurz zu deiner Ausbildung, du bist also ausgebildeter Physiotherapeut.
Genau.
Hast du sonst noch einen medizinischen Hintergrund oder hast du zuerst eine andere Ausbildung gemacht und dann Physiotherapeut?
Nur Physiotherapeut, absolut nichts anderes.
Und du bist auch praktizierender Physiotherapeut, wie man am Kolleg da im Hintergrund sehen kann. wie lange bist du schon praktizierender Physiotherapeut?
Mal schauen. Ich denke so Richtung 4,5 Jahre.
Ah, okay. Du hast schon eher eine größere Erfahrung, kann man schon fast sagen.
Kann man schon sagen, ja.
Wie alt bist du, dass man das auch noch ins Bild rücken kann?
Jetzt, da ich rasiert bin, wieder 26. Vor ein paar Wochen war ich Mitte 30.
Also biologisch 26, ja. Ja. Du hast Sport erwähnt. Was machst du selber für Sport?
Auch wenn man es vielleicht nicht sieht, nicht so wie bei euch, mache ich ganz gerne Kraftsport. Ich bin hauptsächlich im Gym, aber ich mache so ein paar verrückte Sachen manchmal, dass ich mir so Challenges setze und dann von jetzt auf gleich sage, okay, ich möchte jetzt 100 Liegestützen machen oder okay, ich laufe jetzt irgendwie unvorbereitet mal 25 Kilometer, also joggen oder Eisbaden, keine Ahnung, jede Woche oder solche Sachen. Aber grundsätzlich sozusagen Kraftsport, ja, also Fitness, ja.
Okay, gut, wir haben da eine kleine Agenda vorbereitet, das geht immer ein bisschen im Powerlifting-Kontext. Ich schaue mal, wie sehr wir dem roten Faden nachgehen, das soll auch ein offener Austausch sein. Wir können auch mal was vertiefen, was dann vielleicht nicht so vorgesehen ist. Dass dein Kerngebiet ist Schulter und vor allem Schultern schmerzfrei machen, habe ich das so richtig ausgedrückt? Total. Okay, und auf das im Powerlifting-Kontext wollen wir eingehen. Jetzt aber zuerst, und ich glaube, das wird kontrovers unter den Spezialisten diskutiert, was sind Schmerzen so ein bisschen, wenn du uns da einmal ich glaube, da gibt es Ansichten, das klingt doof, aber ich glaube, das gibt es verschiedene Ansichten, was Schmerzen ist. Die die normale medizinische Definition, wie sie noch vor 20 Jahren gültig war, ist, glaube ich, mittlerweile sehr umstritten. Wenn du da mal uns deine Sichtweise sagen kannst und wie wichtig es eben ist, vielleicht schmerzfrei zu sein.
Klar, Schmerzen sind erstmal nur Signale. Also ein Schmerz oder eine Verspannung auch ist tendenziell nicht gut, nicht schlecht, ne? Ist nichts Böses, sondern ist einfach nur ein Signal von dem Körper, das sagt, hey, hier könntest du jetzt handeln. Ne? Das heißt, ein Schmerz, wenn du Schmerz hast, musst du den nicht negativ bewerten, sondern du kannst einfach nur realisieren, es wurde dir ein Signal gegeben und kannst sozusagen das Signal zurückverfolgen, möglichst zur Ursache und dann sozusagen die Ursache beheben. An und für
Darf ich
sich
da
ist
kurz einhaken? Und das Signal, das muss nicht, wie man bis anhin meinte, aufgrund von verletztem Tissue, von verletztem
nein.
Gewebe kommen, sondern das kann andere Ursachen haben, richtig?
Total. Beispiel sozusagen, du schneidest dir in den Finger. Also du hilfst sozusagen der Frau vielleicht in der Küche oder wem auch immer in der Küche, schneidest dir in den Finger. Und
Hey,
wenn
wie
du
im
jetzt.
21. Jahrhundert kochen wir Männer selber.
Ja, das mag sein. Ich natürlich auch. Schneidest dir in den Finger so. Und hättest du jetzt niemals gewusst oder niemals gesehen, dass das wieder heilen kann, dann würdest du interpretieren, alles klar, ich habe eine Wunde, das ist schlecht. Ich blute. Das ist schlecht. Das heißt, du könntest hysterisch werden und könntest sagen, oh mein Gott, was ist jetzt los? So. Jetzt ist es aber so, dass du gesehen hast, dass wenn man ein Pflaster drauf macht und davor vielleicht noch pustet und dann 2 Wochen wartet, dann ist das wieder okay. Das heißt, du bewertest diesen Schmerz ganz anders und es ist tendenziell scheißegal. Das andere sozusagen kann man auch noch fürs Eisbaden sehen. Jeder, der von euch schon mal Eis gebadet hat, ich habe das letzten Winter sozusagen jede Woche ein, zweimal gemacht, der wird wissen, dass wenn man zum Eisbaden geht, so, und es ist vielleicht sozusagen am Vortag hat es geschneit. So, es ist ungefähr 0 Grad. Es hat am Vortag geschneit. Jetzt sagt dir vielleicht noch irgendwie deine Freundin auf dem Weg oder ruft dich an und sagt: Hey, du bist voll der Idiot. Und dann wirst du noch gefeuert am selben Tag. Wirst angemeckert von irgendjemandem im Park. Es windet ganz kräftig. Und aus dem Wasser heraus kommen 2 Leute, die gerade nur so den Fuß reingestreckt haben und sagen: Boah, ist das kalt, ist das kalt. Und eine Oma sagt dir vielleicht auch noch, oh mein Gott, geht da nicht rein, da sind Leute gestorben. Dann wirst du das Wasser als extrem kalt empfinden. Wenn am nächsten Tag aber sozusagen gar kein Schnee liegt, es sind immer noch 0 Grad, die Sonne scheint sozusagen, du kriegst tolle Nachrichten von allen möglichen Leuten und aus demselben, aus dem Wasser, was genauso kalt ist, kommen 3 Leute freudestrahlend rein und sagen, hey, so schlimm ist es ja gar nicht, dann wirst du da recht entspannt reingehen. Also jedenfalls entspannter als am Vortag. Das heißt, Kälte, Schmerz, alles Mögliche, hat extrem viele Faktoren. Und natürlich kann man sagen, sozusagen, ich mache jetzt ein MRT, ich habe Schmerzen. Aber ein MRT wird dir niemals sozusagen deinen Schmerz hundertprozentig erklären können. Es ist höchstens ein Indiz. Das kann jetzt 30, 40% deines Schmerz vielleicht erklären und dir so ein bisschen richtungsweisend was geben. Aber es ist genauso wichtig, sozusagen, wie erhöhst du deine Belastbarkeit im Training? Welche Glaubenssätze hast du bezüglich Schmerz? Denkst du, dass wenn du Schmerz hast, dass du gleich da irgendwie eine Verletzung hast? Oder denkst du tendenziell, es wird schon wieder weggehen? Ich habe vielleicht einfach mein Training ein bisschen falsch gestaltet. Keine Ahnung. Wie viel schläfst du? Wie ernährst du dich? All diese Sachen.
Also Schmerz ist ein multifaktorielles Phänomen,
Total.
wenn man so sagen kann.
Ja.
Oder zumindest einfach mehr Faktoren als nur eine offensichtliche Verletzung.
Ja. Das
Das,
ist ehrlich.
was du angesprochen hast, der psychologische Aspekt, der wurde mir auch schon näher erklärt, dass zum Beispiel bei Kleinkindern hat man beobachtet, die fallen irgendwo runter. Und dann die erste Reaktion, wenn die Eltern in der Nähe sind, sie schauen zu den Eltern. Und dann kommt es darauf an, wie die Eltern reagieren. Wenn sie machen, oh nein, und dem Kind signalisieren, da ist jetzt was Schlimmes passiert, fangen sie an zu schreien. Hingegen, wenn man ihm signalisiert, ja, spiel jetzt weiter, dass dann die Schreie eher ausbleiben.
Ja, das ist ein richtig, richtig gutes Beispiel. Und das ist interessant, weil der wahrgenommene Schmerz beim Kind ist nicht eingebildet, der ist faktisch da. Aber er wird erst sozusagen kreiert im Kopf oder im Körper durch die Bestätigung der Eltern, ja, du darfst jetzt Schmerzen spüren. So, das heißt, die Eltern können sozusagen schon den ersten Hebel in Bewegung setzen und je nachdem, ob sie halt einen Helikopter tragen oder nicht, wird dann das Kind tendenziell eher Schmerzen haben. Ja.
Das andere ist auch möglich. Wir wissen, dass es, wenn man sagte dem früher, nehme ich an, Phantomschmerz, wir wissen auch, dass wir ein Schmerzempfinden haben können an einer Körperstelle, an einer Extremität, die unter Umständen gar nicht mehr durch einen Unfall vorhanden ist. Also an einer Hand, die man zum Beispiel verloren hat, kann man plötzlich spüren, wie die Finger, die es nicht mehr gibt, anfangen zu kribbeln. Also Patienten beschreiben dieses Phänomen, was uns zeigt, dass auch ohne eben die Verletzung von Gewebe oder vorhandenem Gewebe Schmerz, wir Schmerz empfinden können. Und das ist ja nicht so, dass die Schmerzen sich einbilden, sondern da gibt es irgendwelche Umstände, die den Schmerz verursachen.
Ja, klar.
Also wir haben da ein schwieriges Phänomen und gerade im Zusammenhang mit Powerlifting kann das dazu führen, dass man eben leistungsschwächer ist. Oder wenn man es ignorieren kann, eben nicht. Jetzt Schmerz ignorieren, eine schwierige Geschichte, oder?
Das stimmt. Also das In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Auf der einen Seite sozusagen der Physiotherapeut oder der Schulterphysiotherapeut, der sagt, hey, du hast das Schmerzen, du musst was machen. So. Auf der anderen Seite habe ich halt aber selbst auch erfahren, und das kennt jeder von euch sozusagen, wenn man nicht gleich zum Arzt geht, wenn man nicht gleich interveniert oder wenn man tatsächlich auch mal, jeder von euch, der schon mal einen Booster genommen hat oder der richtig hyped ist, richtig motivierende Musik hört, der spürt dann auf einmal den Schmerz nicht mehr so stark. So. Oder wenn du einen krassen PR gemacht hast, sozusagen im Training. Und dann sagst du, ey, geil, ich habe jetzt 180 Kilo Bankdrücken gemacht. Also ich jetzt nicht leider, aber ihr so vielleicht, die zuhört. Dann merkt ihr den Schmerz sozusagen, auch wenn ihr vielleicht im Training eine nicht so gute Ausführung hattet oder das zu viel war. Ihr merkt den nicht direkt, sondern erst ein, zwei Tage später. Das heißt, man muss nicht immer auf den Schmerz hören. Und wenn man nur auf den Schmerz hört, tendenziell, dann wird man auch sozusagen nichts im Sport erreichen. Das ist ganz klar. Aber wenn es jetzt so ein nagging issue ist, also wenn das Thema wirklich über Monate immer wieder auftritt und du wirklich merkst und du wirklich intuitiv auch weißt, hey, da müsstest du was machen, dann ist es wirklich mal Zeit, was zu machen. Weil natürlich heißt das, ein bisschen investieren sozusagen in gewisse zusätzliche Übung, vielleicht mal sozusagen 10% mit dem Gewicht runtergehen oder ein paar Veränderungen im Trainingsplan, die jetzt aktuell gerade dich nicht nach vorne bringen, aber du holst eigentlich nur sozusagen Anlauf, um dann noch weiter nach vorne gehen zu können. Weil es ist genauso wie beim Bogenschießen, natürlich kannst du den Bogen von hier vorne schießen, aber wenn du ein bisschen weiter nach hinten spannst, verlierst du ja eigentlich erstmal Zeit, aber danach fliegt er ordentlich weit nach vorne.
Du hast das angesprochen mit dem Gewicht runtergehen. Es gibt solche Schmerzen, die gewichtsabhängig sind. Ich coache da ein paar Leute und ich stelle das immer wieder fest, dass ich sage jetzt mal, Bankdrücken mit 100 Kilo geht noch, mit 105 Kilo ist der Schmerz da. Das ist faktisch schwierig zu erklären wahrscheinlich, ist aber eine Tatsache. Und ein guter Weg ist, dann halt nur bis zu diesem Gewicht trainieren, wo es schmerzfrei geht. Was kannst du zu diesem gewichtsabhängigen Schmerzempfinden sagen?
Hey, das ist extrem häufig. Also das ist beinahe häufiger als Schmerzen aufgrund von irgendwelchen wirklichen Verletzungen zu haben. Also ob da jetzt eine Sehne gereizt ist oder da wirklich irgendwas angerissen ist, ist viel seltener die Ursache für Schmerzen einfach anstatt, also die Belastbarkeit, was du angesprochen hast, ist viel, viel häufiger die Ursache. Es ist so verrückt, dass tatsächlich Leute, die Unterrückenschmerzen haben, jetzt mal weg, kurz von der Schulter, die haben teilweise Schmerzen, wenn sie ein paar Kilo sozusagen von einer gewissen Höhe heben. Aber wenn man sozusagen einfach denen sagt, hey, heb mal nur sozusagen von 10 Kilo höher, ist der Schmerz komplett weg. So. Also wenn man nur die Höhe sozusagen um ein paar Zentimeter variiert oder das Gewicht nur um 5 oder 10 Kilo variiert, auf einmal ist der komplette Schmerz weg. Davor war es unglaublicher Schmerz. Das heißt,
Ja, wie ist das erklärbar? Ich denke, die Spannung, jetzt die reine muskuläre Spannung, ist schlussendlich die gleiche, zumindest in dem Punkt, wo man dann auch ohne die Erhöhung wäre mit dem Gewicht. Wie ist das erklärbar? Oder was kannst du uns darüber sagen?
Ist ein Mismatch zwischen ich bin so belastbar und ich fordere meinen Körper so viel. Und du kannst sozusagen auf in gewissen Range of Motions kannst du sozusagen belastbarer sein als in anderen. Das heißt, wenn du sozusagen eine kleine Range of Motion machst, dann kann das sein, dass das total schmerzfrei ist. Wenn du aber sozusagen extrem weit runter gehst im Bankdrücken, hast du auf einmal unglaubliche Schmerzen, weil du in diesem Bereich noch nicht stark genug bist. Oder also generell ist es einfach ein Mismatch zwischen ich bin so belastbar und ich gebe meinem Körper diese Belastung. Ne? Wenn du die Belastung durch Variation von der Übungsausführung, also vom Tempo, von gewissen Hebeln, das heißt, ihr arbeitet ja auch gerne sozusagen mit Bändern, die man dann von oben oder von unten attached, sozusagen, dass der Hebelarm anders wird, die Kraftkurve anders wird, wenn man die Range of Motion kleiner oder größer macht, wenn man das Gewicht variiert oder das generelle Volumen, hat man auf einmal auf das System, hat man auf einmal auf den Körper eine ganz andere Belastung, tendenziell weniger, und schafft es deswegen. Ja.
Also du würdest das empfehlen, wenn jetzt jemand in einem gewissen Bereich oder aber ich bleibe jetzt mal beim Widerstand, aber einem gewissen Widerstand ein Schmerzempfinden hat, ja, dass man sagt, gut, man probiert einfach die Grenze immer weiter nach außen zu schieben, macht halt, ja, mit 100 Kilo, dann mit 101 und weiß ich was, um so den Schmerz loszuwerden, ist das eine gangbare Strategie?
Ich würde generell überlegen, also Voraussetzung dafür ist, dass die Ausführung gut ist. Wenn die Ausführung gut ist und du bei keinen anderen Bewegungen sozusagen große Schmerzen hast, dann ist es tatsächlich einfach wahrscheinlich nur eine Sache im Sinne von, okay, es war zu viel Gewicht für meine Belastbarkeit. Mein Körper hat das jetzt nicht ausgehalten. Wenn es noch andere Bewegungen gibt sozusagen, die schwierig sind oder andere Übungen, die schwierig sind oder Schmerzen, dann ist das Thema tendenziell ein bisschen komplexer und müsste ganzheitlicher gesehen werden, ja.
Okay, bevor wir in die Schultergeschichte dann richtig einsteigen, also man kann festhalten, eine schmerzabhängige oder ein gewichtsabhängiger Schmerz, eine mögliche Strategie, dem zu umgehen, ist halt einfach das Gewicht so anpassen und in diesem, genau, Gewichtsbereich trainieren. Du hast auch noch angesprochen, Bewegungsumfang, ROM, also dass man ROM reduziert und nur, ja, in dem Bereich trainiert, wo man schmerzfrei ist, mit dem Ziel aber, irgendwann die ganze ROM wieder trainieren zu können.
Genau. Häufig ist es so, dass, ich bringe mal ein anderes Beispiel. Ich bringe mal ein Beispiel von Rückenschmerzpatienten. Häufig ist es so, dass jemand, der Rückenschmerzen hat, der kann sich nicht so weit vorbeugen. Das heißt sozusagen, wenn man ihm sagt, beug dich mal hier so weit vor, kriegt er unter Rückenschmerzen. Wenn man ihm jetzt aber sagt, sozusagen, beug dich mal nur einen Ticken weniger vor, im Sinne von, beug dich mal nur so vor, dann passt das meistens. Das heißt, man schaut sozusagen, wie viel Bewegung kannst du schmerzfrei machen? Und wenn es nur richtig wenig ist, wenn du dich nur ganz wenig vorbeugen kannst oder wenn du nur ganz, ganz wenig in der Bankdrückbewegung schmerzfrei machen kannst, dann versuchst du erstmal in dieser Bewegung sozusagen stärker zu werden und signalisierst dem Körper generell, alles klar, diese Beweglichkeit ist kein Problem. Und danach passt du das Ganze an. Das heißt, ich würde jemanden, der sich zum Beispiel nicht vorbeugen kann, würde ich nicht sagen, hey, beweg dich gar nicht, sondern ich würde ihm sagen, hey, beweg dich so viel du kannst im schmerzfreien Bereich, werde sogar in diesem Bereich stark und danach sozusagen wird wahrscheinlich eine Woche später oder ein paar Tage später der Körper dir sowieso mehr Beweglichkeit freischalten, weil er sich sicher fühlt, weil er versteht und weil du auch nicht so viel Angst hattest vor der Bewegung, er versteht, alles klar, die Bewegung an und für sich ist ja eigentlich gar nicht so ein Problem, ich werde mich da nicht verletzen. Und dann wirst du wieder, dann gehst du zum Beispiel wieder ein bisschen tiefer und würdest hier wieder ein bisschen stärker werden und das mehr belasten und so arbeitest du dich leicht nach unten. Ne?
Generell kann man dies natürlich nicht für alle Schmerzen immer sagen, aber dass das eine gute Strategie ist, um auch herauszufinden, was für eine Art das die Schmerzen sind, das ist, glaube ich, unumstritten.
Ja.
Noch bezogen auf die Schmerzen, ich habe gelernt eben von diesem Seminar, das ich schon angetönt habe, dass die Ärzte da gesagt haben, es gibt, also meistens ist Schmerz nichts ganz so Schlimmes, es gibt aber Red Flags, die man beachten, ja, muss. Ich glaube, sie haben 5 ausgezählt, ich kann wahrscheinlich nicht mehr alle 5 rekapitulieren, aber das eine war, wenn eine Entzündung vorhanden ist, dann rote Flagge, muss untersucht werden. Wenn Gewebsverletzung vorhanden ist oder ein Bruch oder irgend sowas, aufpassen. Es gab noch 3 weitere, eben wenn es so weich zum Beispiel ist, aber das deutet ja dann auf weich oder warm, das deutet dann auf irgendeine Entzündung hin, dann muss man aufpassen. Sie haben so 5 Punkte gesagt, wenn einer von diesen Red Flags vorhanden ist, dann nicht weiter trainieren, sondern das medizinisch untersuchen.
Welche Ärzte haben das gesagt?
Ja, das waren eben die Leute von Barbell Medicine, die sowohl den Sport-Background haben, als auch den medizinischen. Ja.
Generell, ja, Bei Entzündung weiß ich nicht. Also wenn ich eine Schleimhautentzündung in der Schulter habe, dann ist das ja, also dann heißt es ja nicht sozusagen, dass du es gleich untersuchen lassen musst. Wenn das jetzt, es wurde ja wahrscheinlich dann schon untersucht oder generell, ist es ja, heißt es nicht, dass du jetzt irgendwie groß was machen musst. Du musst ja auch nicht entzündungshemmende Sachen nehmen oder operieren lassen oder was auch immer, sondern du würdest einfach überlegen, alles klar, ich habe Schmerz und das kommt von der Schleimhautentzündung. Das ist aber noch keine Diagnose. Woher kommt die Schleimbeutelentzündung? Vielleicht ist sozusagen mein Arch beim Bankdrücken nicht gut genug. Vielleicht kollabieren sozusagen die Schultern am Ende der Bewegung zu weit nach vorne. Vielleicht bin ich in der hinteren Schulter, in der Rotatorenmanschette oder im unteren Part sozusagen vom Nacken nicht stark genug. Das heißt, ich gebe sozusagen der Schulter nicht genügend Ausgleich nach hinten. Warum reizt sich der größte menschliche Schleimbeutel hier? Und auch die Sehnen, die reinkommen in die Schulter, warum reizen die sich? Was sorgt für die Entzündung? Ich würde ehrlich gesagt weiter trainieren, aber halt sozusagen, bevor ich weiter trainiere, Ausführung nochmal checken und nochmal checken, welche Bewegungen gehen denn wirklich ohne Schmerzen, auch einen Tag später, und dann einfach ganz normal wieder aufbauen.
Also eine Entzündung muss nicht unbedingt ein Showstopper sein, könnte aber ist wahrscheinlich ein bisschen abhängig. Ja, dann lass uns doch auf deine Spezialität, auf die Schultern hineinsteigen und ich hoffe, du kannst uns Powerlifter da ein bisschen helfen. Einleiten möchte ich die große Problematik beschreiben, mit der wir Powerlifter zu kämpfen haben. Ich denke, im Leben eines jeden Powerlifters kommt das früher oder später vor. Das wird dann Impingement in den Schulter genannt. Ich traue dem Ganzen nicht so. Da wird dann meistens gesagt, ja, Schulter öffnen, Schulterdach abfräsen, damit man wieder mehr Platz hat. Und das Ganze, ja, ich war schon halb auf dem OP-Tisch, wollte man mich schleppen. Und vor allem hier in der Schweiz, so Schulterklinik, ich weiß nicht, ob das ein Begriff in Deutschland ist, die sind sehr spezialisiert auf das. Die müssen natürlich auch Umsatz generieren und so weiter und so fort. Was ist die Problematik? Wir haben eine Übung, die nennt sich Squats, oder? Kennst du ja bestens. Wir trainieren viel die Bankdrücken, was ja eine völlig unfunktionale Bewegung ist. Stärken so Schultergürtel und so weiter, wahrscheinlich zu einseitig, haben dann Probleme, die Stange beim Squat richtig zu halten, was dazu führt, dass sowohl Squats als auch Bankdrücken sehr, sehr belastend für die Schultern sind, was dazu führt, dass viele Leute Schultern über den Oberarm, Unterarm, Ellbogen Schmerzen haben, sich das Training oder je nachdem, wie man das halt löst, möglichst wenig Squat in den Trainingsplan schreibt, dass man dort nicht eine zu große Belastung hat und dann mit Safety Squat Bar arbeitet oder mit Front Squats und so weiter und auch schaut, dass man nicht zu viel Bankdrücken hat, Alternativen mit Reverse Grip zum Beispiel oder enger greifen und so weiter, solche, das ausgleicht, dass diese Belastung nicht entsteht. Jetzt kannst du uns erklären, was der Grund ist, warum das so zu Schulterproblemen führt und natürlich, wie man dagegen ankämpfen kann.
Der Grund ist sozusagen, ihr habt, wenn ihr sozusagen Beschwerden habt, jetzt vielleicht den Arm zu stark über Kopf zu nehmen oder zu weit in außen rotierte, starke Bewegung zu bringen, liegt das daran, dass der Körper sozusagen euch festgemacht hat in einer anderen Bewegung vorne und nicht in einer zufälligen, sondern in einer Position sozusagen, wo ihr stark seid. Ihr seid sehr, sehr stark im Bankdrücken, was an und für sich aber sozusagen keine vo volle Bewegung ist. Das heißt, wenn man Kurzhantel nehmen würde, würde man ja viel weiter nach unten gehen können und dabei anderen Geschichten noch viel, viel, viel mehr Beweglichkeit rausholen können. Das heißt, der Körper hat sozusagen extreme Spannung und extreme ja, vielleicht weniger Beweglichkeit eingestellt auf die Übung sozusagen, die er auch macht. Er hat sich da einfach angepasst. Das heißt, was jetzt viel gemacht wird sozusagen, ist, dass ihr euch dehnt, dass ihr sozusagen das auch mal massieren lasst oder sozusagen ja euch ausrollt oder solche Geschichten macht. Das hilft aber immer nur kurzzeitig, weil der Körper nicht versteht, warum zur Hölle sollte ich den Arm hier hinten haben? Warum sollte ich denn so beweglich sein? Erstens brauche ich das nicht. Und zweitens bin ich da nicht stark. Das heißt, wenn ich hier nicht stark bin, sozusagen, und das auch nicht brauche, dann wird er sozusagen immer wieder dahin fallen, wo er stark ist, wo er sich sicher fühlt und was er auch tatsächlich braucht. Das heißt, die Ideen, die ich jetzt hätte, sozusagen, wären entweder Variationen einzubringen, sozusagen im Brusttraining, die mehr Range of Motion haben oder sozusagen dem Körper Dehnungen, also zu überlegen, welche Dehnung kann man machen, sozusagen, dass man sich auföffnet, aber nicht nur dehnen, sondern dem Körper einen Grund geben, da hinten stark zu sein, das heißt mit einem Gewicht wieder zurückkommen. Das heißt, Übungen wie zum Beispiel Überzüge mit ausgestrecktem Ellenbogen und dann nicht irgendwie so aus dem Überzug so Stretch, Reflex, so rein und wieder raus, sondern Dead Stop und dann aktiv sozusagen anspannen und langsam kontrolliert hochkommen. Dem Körper wirklich in den Positionen, wo ihr gedehnt und beweglich sein wollt, das Signal geben, okay, hier brauchen wir Kraft, hier wollen wir auch in Zukunft sozusagen sein. Und ja, das wäre mein Ansatz.
Die Überzüge, die du angetönt hast, oder? Ich habe die auch schon, um meine Oberkörpermobilität für Olympic Weightlifting zu verbessern, habe ich die auch schon aufgedrückt bekommen, habe die ein Weilchen lang gemacht. Meine Schultermobilität ist nicht gut. Für einen Powerlifter ist sie relativ gut. Das ist noch lustig. Ja. Ich habe auch nicht so akute Probleme wie die meisten. Jetzt würdest du, du hast auch Kurzhanteln und Bankdrücken angetönt, aber zuerst zu diesen speziellen Überzügen, Überzugsversion. Wenn ich dran denke, poste ich einen Link in die Beschreibung dieses Videos dann, dass die anderen das auch anschauen können. Mhm. Jetzt, wenn man diese Übung macht, verbessert man somit die Oberkörpermobilität fürs Bankdrücken und fürs Kniebeugen?
Ja, also fürs Bankdrücken 100%, weil du sozusagen, also du kommst mehr in die Brustwirbelsäulenstreckung und wenn du mehr in der Brustwirbelsäulenstreckung bist, dann fällt es dir leichter, sozusagen den Arch zu machen. Was ihr meist macht, ist sozusagen, dass ihr in den ersten ein, zwei Aufwärmsätzen, vielleicht sogar im ersten richtigen Arbeitssatz, versucht euch das sozusagen in die Brücke reinzubringen, sozusagen, weil es euch schwerfällt, weil ihr sehr, sehr viel vorne seid. Wenn ihr generell eine Überzugsvariante habt oder eine Überkopfvariante habt, die sowieso schon in dieser Position euch stärkt, seid ihr da tendenziell schon drin, sozusagen, und habt eine deutlich größere Brücke. Ja. Und da habe ich sozusagen einen besseren Arm, um zu drücken.
Das ist wirklich auffällig, dass die Leute, die den Brustkorb nicht so aufrichten können und nicht so in diese Arch kommen, tendenziell eher Probleme haben mit den Schultern. Also das fällt mir, wenn ich meine paar Leute, die ich im Überblick habe, so durchgehe, dann sind alles Leute, die in der Brustwirbelsäule unbeweglich sind und meistens so die Tendenz ein bisschen nach vorne haben. Also diese Übung, die du gesagt hast, diese Überzüge, in welcher Häufigkeit genügt das einmal im Monat? Soll man das einmal in der Woche? Soll man das anschließend ans Bankdrücktraining machen? Was würdest du da empfehlen?
Ah, das ist sehr interessant. Gute Frage tatsächlich. Das ist auch dieselbe Frage wie Rotatorentraining.
Generell, das kommen wir noch.
Okay, dann werde ich das erstmal verschieben. Generell ist halt die Frage, was möchtest du erreichen? Möchtest du sozusagen ein bisschen kompensieren, sozusagen? Möchtest du ein bisschen beweglicher direkt in der Übung sein? Dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass du es vor der Übung machst oder abwechselnd sozusagen beim Bankdrücken. Was ich zum Beispiel mache, ist sozusagen, ich gehe hin, mache mich einfach generell warm, all meine Geschichten so. Und dann würde ich sozusagen an der Bankdrückbank meine Schulterblätter drauflegen und da so ein bisschen mich überdehnen nach hinten, also als Überzug, mit einer 5-Kilo-Scheibe oder vielleicht 10 Kilo, das ist ehrlich gesagt sehr viel, was das angeht.
Das glaube ich nicht, dass das die Leute hinkriegen. Ich weiß, wie ich mit 2,5 Kilo gestruggelt habe.
Unglaublich.
Also darf ich dich ganz kurz hier reingrätschen, weil das kannst gleich weitermachen. Ja. Es gibt so die Aussagen von so Pseudospezialisten, die dann sagen, hey, dehnen oder das dehnt dich in einem gewissen Maße. Wir müssen vielleicht auch noch, du kannst uns vielleicht noch kurz aufklären, was der Unterschied zwischen Mobilisieren und Dehnen ist, weil das haben viele Leute nicht verstanden, inklusive mir. Macht dich das nicht schwächer, wenn du so eine Übung vor der Bankdrückübung machst?
Würde ich nicht sagen. Also wenn du das jetzt 2 Minuten am Stück machst, ja. Wenn du sozusagen, aber ihr kennt das ja sicherlich sozusagen, dass man vor dem Bankdrücken auch manchmal Latzug macht oder so oder Rücken trainiert und dann sozusagen eine bessere Spannung hat. Das heißt tendenziell, also ehrlich gesagt, selbst wenn du Beinpresse machen würdest vor dem Bankdrücken, würdest du eine bessere Spannung haben. Das heißt, jegliche Muskeln am Körper sozusagen aktiviert zu haben, bringt ja sozusagen deutlich mehr Spannung im gesamten Körper und dann bist du auch besser im Bankdrücken. Und generell machen wir ja sozusagen diese Übung nur vor dem Bankdrücken, keine Ahnung, so vielleicht 8 Reps oder 10 Reps, tendenziell halt, wie gesagt, mit gestreckten Armen hinter dem Körper liegend und dann aktiv wieder rauskommen, damit wir leichter in die Bridge kommen, damit wir sozusagen besser den Arch machen können. Und das macht uns ja deutlich stärker. So, und
okay, also da muss man nicht Angst haben, dass man dann 10 Kilo schwächer ist beim Bankdrücken.
Würde ich jetzt erstmal nicht sagen.
Cool. Okay, vor dem Bankdrücken, um einen unmittelbaren Effekt zu haben, damit man auf lange Zeit geschmeidig wie ein Tiger wird, wie macht man das am besten dann?
Einfach als richtige Übung betrachten. Ich schließe jetzt mal den Kreis zu den Rotatoren. Wenn du die Rotatoren nur im Aufwärmen machst, wenn du sozusagen die Überzüge, und hier ist wirklich es ist nicht die Bodybuilding-Variante, es ist die Überzugvariante mit gestrecktem Ellenbogen. Es ist die Überzugvariante, wo du so weit wie möglich nach hinten gehst, 1, 2, 3 und dann aktiv sozusagen wieder aus der Muskulatur nach vorne kommst. Wenn du diese Sachen nur im Aufwärmen machst, dann wirst du auch sozusagen immer nur temporär den Effekt haben. Wenn du sozusagen diese Sachen aber als richtige Übung begreifst und davon dann auch mal 3 Sätze machst oder so, 2-mal die Woche, was auch immer, dann wirst du diese Beweglichkeit auch tendenziell erhalten und wirst da auch stark drin sein.
Und im Anschluss ans Bankdrücktraining oder an einem anderen Tag?
Das kannst du, glaube ich, halten, wie du möchtest. Ja.
Macht es eigentlich Sinn? Also ich denke, es spricht nichts dagegen, direkt am Tag, wo du Bankdrücken machst, das gleich an diesem Tag durchführen.
Das anschließend. Könnte sozusagen, es kommt darauf an, sozusagen, wenn du schon richtig krasse Schulterschmerzen hast, wird es dir wahrscheinlich im Anschluss ans Bankdrücken sehr schwer fallen, den Arm so weit nach hinten zu kriegen. Generell wäre es natürlich richtig geil als Ausgleich, dass du sozusagen, wenn du sehr, sehr weit vorne bist, danach sozusagen die Übung machst nach hinten. Das würde Sinn ergeben, ja. Hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie tight du sozusagen schon bist beim Bankdrücken, weil das wird ja dann nochmal amplified oder erhöht, nachdem du fertig bist mit dem Bankdrücken.
Und aber mehrmals die Woche.
Genau, also ganz normale Übung. Ganz normale Übung, ja.
Rotatoren.
Genau, Rotatoren. Die Sache ist sozusagen, wer jetzt 100 Kilo, 150, 180 Kilo Bankdrücken macht und denkt, er könnte durch so ein bisschen Aufwärmen alibimäßig hier seine Rotatoren bereit dafür machen, der hat sich aber ordentlich ins Fleisch geschnitten. Also es ist wirklich so, Rotatoren sollten genauso wie halt auch die Überzuggeschichte, wenn man sie dann wirklich kräftigen möchte, sollten sie auch als richtige Übung betrachtet werden. Es sind genauso Muskeln wie alle möglichen auch. Das heißt, wir müssen auch in denen sozusagen ein paar Sätze machen, wir müssen auch in denen progressiv stärker werden und im Verhältnis sozusagen zu den anderen Muskeln auch.
Warum sind dann die Rotatoren wichtig?
Rotatoren, erstmal ganz interessant, das wird jetzt nicht so gelehrt, aber alleine wenn du Seitheben machst, sind sowohl sozusagen ist der vordere Rotator und die 3 hinteren werden aber beide schon trainiert. Wenn du von oben etwas runterziehst sozusagen, wird der Innenrotator trainiert und wenn du etwas nach vorne hebst, Frontheben machst, wird die hintere Rotatorenmanschette trainiert. Das heißt, in jeder Bewegung der Schulter wird die Rotatorenmanschette schon mittrainiert. Bloß halt immer nur zum gewissen Anteil. Jetzt ist wichtig, was die Rotatorenmanschette macht. Also wir persönlich wollen ja jetzt nicht der Beste werden, irgendwie im Arm rumdrehen. Das interessiert uns ja meistens nicht. Ist vielleicht ganz nett, sozusagen sich das Hemd in die Hose stecken zu können oder in die Jacke reinfassen zu können. Aber an und für sich wollen wir eine gewisse Schulterstabilität haben. Und wenn man jetzt sich einfach mal vorstellt, dass die Rotatorenmanschette die einzigen Muskeln sozusagen hat, die direkt an den Oberarmkopf gehen, das heißt direkt die Schulter stabilisieren können und mittig im Gelenk halten können, egal welche Position du machst, dann ist es extrem sinnvoll, die zu trainieren. Weil eine starke Brustmuskulatur, ein starker Nacken, starker Rücken, was auch immer, starker Deltoideus, wird trotzdem nicht diese Stabilität kreieren können, weil einfach die Ansätze der Muskulatur viel weiter unten liegen, zum Beispiel beim Latissimus oder beim Brustmuskel und halt nicht direkt am Oberarmkopf. Das heißt, deswegen sind Rotatoren extrem wichtig. Jetzt nochmal sozusagen eine ganz andere Sache. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er hat Schulterschmerzen, tendenziell müsste ich ihm nur so ein paar Prinzipien an die Hand mitgeben, im Sinne von trainiere sozusagen im schmerzfreien Bereich und so weiter und so fort und könnte ihm dann gleich sagen, alles klar, trainiere mal deine Rotatoren, weil das in 80% aller Schulterschmerzfälle schon zu einer Besserung führt. So, ohne irgendwas zu verändern.
Also die sind ganz wesentlich offenbar, wenn es um Schulterschmerzen geht.
Ja,
wie kann man die Rotatoren in Bezug eben für ein Powerlifter sinnvoll trainieren? Was gibt es da für Übungen? Eben gut, die du gezeigt hast, die kennen wir, glaube ich, alle. Ist die überhaupt sinnvoll?
Ja, total. Generell ist die Frage, was möchtest du erreichen bei den Rotatoren? Wenn du über Kopf arbeiten würdest, dann würdest du sozusagen eine Variante auch nehmen, die halt auch über Kopf ist oder mindestens auf 90 Grad. Muss aber auch nicht sein. Genau. Beim Bankdrücken sozusagen ist es so, ich würde die ganz klassische Variante nehmen am Kabelzug. Was essentiell ist, ist sozusagen, kann man mich noch gut hören?
Super.
Ja, ist sozusagen, dass du dir ein Handtuch, vielleicht nicht so ein riesiges wie ich jetzt hier, aber ein Handtuch dazwischen klemmst. So, jetzt ist nämlich die Sache, wir sind alle, also ich vielleicht nicht so wie ihr, aber ihr seid alle extrem stark, was die Schulter angeht und alle möglichen anderen Muskeln. Wenn ihr jetzt also die Rotatoren trainieren wollt, dann macht ihr das hier und kommt vielleicht sozusagen nicht irgendwann nicht weiter und geht hier so ein bisschen weg. Jetzt ist die Sache, dass immer am menschlichen Körper, wenn mehrere Muskeln tendenziell dasselbe machen können, wird immer der Stärkere übernehmen oder der Stärkere kompensieren. Das kann man bei Schulterschmerzpatienten zum Beispiel sehen, indem man sagt, heb mal den Arm hoch, ne? Und wenn sie das nicht mehr als das machen können, dann machen sie so. Oder dann heben sie hier die Schulter hoch. Das heißt, was passieren wird, ist sozusagen, ihr werdet tendenziell Rotatoren, Rotatoren, Rotatoren und jetzt kommt die seitliche Schulter oder ein Part vom Bizeps oder der Nacken zieht irgendwie weiter zur Seite. Das heißt, wir schalten diese anderen starken Muskeln aus, dadurch, dass wir einfach einen Druck geben, also nach innen und das Handtuch festhalten und jetzt können nur noch die Rotatoren arbeiten und wir können sie auch kräftigen. Andere Sache ist sozusagen, dass wenn ihr wirklich sozusagen gewisse Muskeln an der Rotatorenmanschette kräftigen wollt, zum Beispiel Supraspinatus, wichtigster, müsst ihr schwer die ganzen trainieren. Das heißt, der wird erst wirklich aktiv bei sehr viel Gewicht. Ne? Wenn man ganz, ganz leicht die Rotatoren trainiert, wird er gar nicht so wirklich beansprucht. Das passiert erst sozusagen wirklich, wirklich, wirklich auf höheren Lasten.
Wie würde man dann den Supraspinatus, oder was ist das, die Supraspinatus-Rotatoren-Teil, oder was ist das?
Supraspinatus ist von der obere Part von der Rotatorenmanschette.
Genau, der macht doch, der Bizeps ist doch auch am Supraspinatus, oder ist der Bizeps am Supraspinatus angemacht?
Nicht ganz, aber auf jeden Fall, was der macht, ist sozusagen ein bisschen Seithebung und Außenrotation, aber Außenrotation machen noch zwei andere, was der Supraspinatus sozusagen besonders, also der macht ganz viele Sachen, Stabilisation und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wird der erst wirklich aktiv, wenn ihr ein bisschen mehr Gewicht nehmt.
Und das heißt jetzt, welche Übung wäre, um den zu stärken?
Genau dieselbe Übung, bloß halt einfach realisieren. Man sollte das nicht, wenn man 100 Kilo, 150, 170, 180 Kilo Bankdrücken macht, dann sollte man nicht die Rotatoren nur mit einem Gummiband kräftigen wollen oder nur mit 10 Kilo am Kabelzug machen, sondern da sollte man schon ruhig mal Richtung 30, 40 Kilo hochgehen, vielleicht sogar noch mehr, wenn das dann möglich ist. Ja.
Aber einfach aufpassen, dass eben da nicht die anderen Muskeln übernehmen.
Genau. Handtuch essentiell. Durch die Adduktionsspannung sozusagen schaltest du die meisten anderen Muskeln schon aus. Ja.
Also heißt das, es reicht diese Übung, die du gezeigt hast, diese Außenrotation, angewinkelte Außenrotation, um die Probleme loszuwerden im Bankdrücken, oder gibt es da noch mehrere?
Du würdest dich halt umdrehen und würdest sozusagen die Innenrotation auch machen, ne? Ja. Auch mit dem Handtuch, dann hättest du halt beide schon mal, dann hättest du schon mal die Rotatorenmanschette.
Aber es noch nichts für Überkopf, oder? Noch nichts für Überkopf.
Genau. Für Überkopf, generell würde das einfach helfen, sozusagen, dass die Rotatorenmanschette gekräftigt wird. Und jede deiner Bewegung, ob du jetzt über Kopf etwas hast, ob du etwas drückst, ob du etwas ziehst, ob du seitlich hochhebst oder was auch immer du machst, sozusagen jede Bewegung würde dadurch verbessert werden. Weil die Rotatoren sozusagen in jeder Position die Schulter stabilisieren. Wenn du spezifischer über Kopf arbeiten möchtest, dann bieten sich solche Sachen an, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, das kennt ihr vielleicht, solche Geschichten hier. Ne? Das wäre dann schon sinnvoller. Oder sozusagen am Kabelzug das Gewicht ziehen und dann seitlich hochnehmen und dann über Kopf so halten. Das Kabel zieht sozusagen zur Kamera hin. Das würde dann eher Sinn ergeben.
so ein erweiterter Facepull, sagt man den.
Genau, glaube ich. Mehr oder weniger. Ja. Ja.
Facepull reicht nicht, man braucht noch den Weg nach oben.
Wenn du in dieser Position ganz weit oben stark sein möchtest, ja.
Ja, okay. Aber das ist, Facepull wäre auch eine gute Variante oder trainiert sozusagen auch die Rotatorenmanschette, habe ich das richtig verstanden?
Facepull trainiert, das ist interessant, ja. Kommt darauf an, wie du es machst. Wenn du sozusagen den Facepull so machst, tendenziell nicht. Wenn du den Facepull ein bisschen höher machst und aktiv sozusagen darauf achtest, dass der, hoppala, dass der Daumen nach hinten zeigt so, und eine wirkliche Außenrotation hast, dann ja.
Aber diese Außenrotation muss es haben. Das reicht nicht einfach, die Ellbogen nach hinten zu nehmen, sondern das braucht es noch. Und was jetzt mir noch, jetzt schon Schmerzen verursacht.
Und jetzt noch sozusagen eigentlich den Daumen nach hinten zeigen lassen, dann hättest du eine wirkliche Außenrotation.
Okay, ja? das ist schon schmerzhaft bei mir.
Genau, und dann würdest du die Übung wahrscheinlich nicht machen, sondern du würdest sozusagen sagen, alles klar, ich möchte Außenrotation trainieren, das tut mir gerade weh, welche anderen Alternativen habe ich? Na gut, ich habe das hier. Und dann würde man weiter überlegen, alles klar, wenn das jetzt schon hier wehtut, was fehlt mir? Vielleicht hier zu eng, kein Platz sozusagen. Alles klar, Brustwirbelsäule ein bisschen arbeiten, alles klar, Überzüge vielleicht. Ne?
Wie kriegt man die Brustwirbelsäule geschmeidiger? Weil ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Problem auch.
Ja, also
generell. Die Überzüge.
Also, genau, ich würd sagen Überzüge. Also generell ist es, die Beweglichkeit zuzulassen.
Jetzt stehst du bei mir still. Ich hoffe, das sieht man dann in der Aufzeichnung nicht. Hörst du mich noch?
Ja, ja.
Jetzt hatten wir einen kurzen Unterbruch. Ich weiß nicht, ob es sauber aufgezeichnet wird. Da musst du vielleicht nochmal das wiederholen.
Ach so. Ja, generell so. Hörst du mich noch?
Jetzt ist gut, ja.
Okay. Generell gebe dem Körper einfach einen Grund sozusagen, ja, die Position freizuschalten so. Wenn du die ganze Zeit immer nur nach vorne, nach vorne, nach vorne arbeitest, dann wird er auch sozusagen das freigeschaltet haben. Das heißt, er wird verstanden haben, aha, für den Alltag von Chris ist tendenziell diese Sache wichtig. Ich muss in dieser Sache stark sein, das mache ich immer. Warum sollte ich dann hier hinten sozusagen stark sein? Versteht er nicht. So. Und jetzt gibt es wieder die temporäre Lösung, wirklich dehnen oder massieren. Alles klar, das klappt dann für ein paar Stunden, für ein paar Tage. Oder die langfristige. Legen, 1,5 mal so viel Rücken wie Vorderseite trainieren, ist okay. Aber tatsächlich, also ich komme wieder darauf, Überzüge sind halt übel gut, so was das angeht.
Ja. Mir hat auch jemand schon erzählt, dass ein Muskel kann man de facto nicht dehnen. Der wird nicht kürzer, der wird nicht länger, sondern eben so, wie du vorhin gesagt hast, der Körper gibt diese Bewegung oder das Hirn gibt diese Bewegung frei oder eben nicht. Und im gleichen Zusammenhang wurde mir gesagt, wenn du jemanden hypnotisierst oder wenn jemand bewusstlos ist, dann kann er den Spagat, ohne sich zu verletzen.
Krass, Mann. Das wusste ich nicht mit der Hypnose. Aber das ist so,
dass nicht eben Muskeln verkürzen nicht oder Sehnen, oder? Die sind immer gleich lang, aber es wird halt aktiv dagegen gearbeitet vom Gehirn, oder?
Habe ich ja an diesem Punkt ehrlich gesagt keine Ahnung, muss ich gestehen. Würde aber extrem viel Sinn ergeben.
Deckt sich mit dem, was du sagst, oder? In dieser Position ist man nicht stark, da gibt es der Körper nicht frei. Ich hab mal mit jemandem, der so Neurodrills macht, so Neuroathletik, irgend sowas, ein bisschen zusammengearbeitet und der konnte mit mir so Neurodrills machen und dann war ich instant beweglich, oder? Und zwar wird einfach das Gehirn verwirrt, oder? Ich musste dann mit dem einen Auge auf so etwas schauen und mit dem anderen Auge was anderes machen oder mit den Händen oder irgend so. Und das ist offenbar fürs Gehirn dann sehr verwirrend. Und es ist in diesem Moment nicht in der Lage, halt überall die Spannung so aufrecht zu halten, wie es vielleicht sonst ist. Ja. Und dann war ich instant, also wirklich in diesem Moment viel beweglicher, aber wie du sagst, 20 Sekunden später schon wieder nicht.
Ja, das ist wirklich verrückt, ja, ich kenne das auch. Es gibt auch, bei der Sportphysiotherapie hatten wir auch sozusagen so eine gewisse manuellen Techniken gelernt, wo man eigentlich nichts nichts wirklich verändert, aber man hat sozusagen einfach eine Neuromodulation gemacht und dann hat das Gelenk sozusagen einfach die Beweglichkeit direkt freigegeben, ohne Massage, ohne irgendwas, nur durch fünfmal irgendwie gegenrucken, sage ich jetzt einfach, durch fünfmal manipulieren. Ist super, super, super interessant, ja. Und auf einem anderen Level kann man das ja auch sagen, wer jetzt, übrigens auch sehr spannend, wenn du zu wenig Griffkraft hast, kannst du auch tendenziell Ellenbogenschmerzen haben oder Schulterschmerzen haben beim Bankdrücken. Das, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das ist halt auch so ein Phänomen. Und du wirst vielleicht merken, oder das gibt ja richtig viele sozusagen, die reiben sich erstmal die Hände oder sozusagen, also reiben sich richtig stark die Hände, reiben über sozusagen den Ellenbogen, reiben über die Brust, machen solche Geschichten und gehen dann kräftig sozusagen mit den Händen die Oberschenkel runter, richtig Widerstand reingeben und machen dann Bankdrücken und sind dann irgendwie 5 Kilo oder 10 Kilo stärker, einfach weil sie dem Körper gesagt haben, jetzt geht's los.
Okay, okay.
Eine abgewandelte Variante ist ja, wenn jemand hinter dir steht und dich schlägt, so, ne? Das sagt halt dem ganzen Körper, jetzt geht's los, aber du kannst auch einfach ganz kräftig reiben, sozusagen dir Widerstand geben und dann sozusagen den Körper sagen, Fokus auf diese Bereiche, jetzt geht's los, ich greife stark zu. Und je stärker du zugreifen kannst, desto stärker wird deine Kette sein sozusagen, desto mehr wird dein Körper auch darauf vertrauen, dass du jetzt das Gewicht bewegen kannst. Auch beim Überkopfdrücken, sehr wichtig.
Es ist, das habe ich auch schon gehört, es ist eine gute Technik, wenn man sich bewusst probiert, die Stange so fest wie möglich zu halten, so kann man mehr Kraft entwickeln, oder?
Total, total.
Jetzt hast du noch angetönt, wenn jemand zu wenig Griffkraft hat, damit das zu Schulterproblemen beim Bankdrücken führen kann. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Es ist, genau, es ist wahrscheinlicher noch, dass das zu Problemen beim Überkopfdrücken führt, weil da die Griffkraft noch wichtiger ist. Aber generell ist es so, der Körper funktioniert sozusagen, also der Körper denkt sich jetzt nicht, der eine Muskel macht dies, der andere Muskel macht das, sondern er funktioniert immer in Bewegung, so in System. Das heißt, wenn du jetzt sozusagen ein schweres Gewicht drücken musst und dir fehlt hier die Stabilität, dann wackelt das hier vielleicht mehr rum und das nächste, was dann sozusagen ankommt, sozusagen ist der nächste Impuls, der ankommt, ist der Ellenbogen. Und danach sozusagen die nächste Kette ist die Schulter. Das heißt, das Handgelenk hat ja eine gewisse Funktion, Ruhe reinzubringen und dann soll hier wieder Ruhe reingebracht werden und hier. Die teilen sich die Aufgabe. Und wenn das Handgelenk die Aufgabe nicht komplett übernimmt sozusagen, dann muss der Ellenbogen und dann muss die Schulter mehr machen. Manchmal nicht wirklich viel mehr, dann kommt das, ist es nicht wirklich schlimm. Aber manchmal so viel mehr, als dass es dann wehtut und wieder zu viel Belastung für die Belastbarkeit war.
Das ist super interessant, weil 80% der Powerlifter, ich gehöre nicht zu denen, nehmen Handgelenksbandagen und sagen, sie sind so stärker.
Klar.
Ja. Jetzt meine, oder ich dachte immer, und vielleicht ist das auch der Fall, ich weiß es nicht, weil man dann nicht aktiv das Handgelenk oder weniger Kraft braucht, um aktiv das Handgelenk aufzustellen oder weil es zu Schmerzen führt. Aber das kann tatsächlich, wenn das mehr Stabilität hat, kann man so quasi dem Körper was abnehmen.
Klar, klar. Und wahrscheinlich, also da spielen so viele Faktoren rein. Es ist ja auch generell irgendwie blöd, wenn man in eine Übung reingeht und denkt, scheiße, Mann, ich muss jetzt eigentlich voll viel Bank drücken, aber wird jetzt mein Handgelenk mitmachen oder nicht? Das nimmt ja psychologisch, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt irgendwie mich so krass, also wenn ich jetzt krass irgendwie andere Probleme habe, kann ich ja die eine Aufgabe nicht richtig machen. Das heißt, alleine deswegen sind sozusagen so eine Handgelenksbandagen, werden ja schon benutzt. Aber ja, ja.
Wie könnte man das Handgelenk stärken?
Nun bin ich ja jetzt kein Handgelenkspezialist, aber...
Nee, aber ich möchte natürlich die Gelegenheit nicht, weil das ist ja interessant, oder wenn ich... Ja. Weißt du, wir denken viel zu wenig in solchen Ketten. Wir denken, Bankdrücken musst du eine riesen Brust haben und weiß ich was. Oder? Ja. Aber ich glaube, an solchen Dingen scheitert es. Oder wir merken das, korrigiere mich, wenn ich mit meiner These, die ich jetzt gleich vor mir gebe, falsch liege. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass vor allem beim Kniebeugen, dass ich die Bewegung sauber ausführen muss. Ja. Es bringt mir nichts, wenn ich, weißt du, so auf Teufel komm raus und mit halt dann irgendwo Formbreakdown und so weiter noch ein Gewicht bewegen kann. Ich habe gemerkt, dass mich das viel mehr Regeneration kostet. Und wenn ich die Übung so sauber wie möglich ausführe, ich schneller erholt bin. Ich könnte mir jetzt aufgrund von deiner Ausführung vorstellen, dass das solche Gründe hat, oder? Dass wenn ich halt Formbreakdown habe, irgendwelche andere Bereiche belastet oder überproportional belastet werden, was neu oder ungewohnt oder was auch immer für den Körper ist. und durch das mehr Regeneration braucht. Oder? Also würdest du es ja ein bisschen das decken, was du sagst. Und darum,
richtig guter Punkt,
ja. wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, oder wenn das was bringt, dass man die Handgelenke stärkt und so schlussendlich sich mehr Potenzial in Bankdrücken schafft, dann ist das eine Sache, die wir eigentlich beachten müssen.
Weißt du, was ich gemerkt habe? Jetzt kann man natürlich Handgelenksübungen einfach suchen und dann irgendwelche Curls machen oder irgendwelche Gewichte halten oder Scheiben so, keine Ahnung, so 15er Scheiben so halten und was auch immer. Da gibt es 1000 Varianten. Was ich aber gemerkt habe, ist, Kurzhantelbankdrücken, je nachdem, wo ihr ins Gym geht, also wenn ihr so viel Gewicht drückt, dann braucht ihr wahrscheinlich mehr als 30, 40 Kilo. Kurzhantelbankdrücken sorgt unglaublich dafür, dass die Handgelenke stabiler werden. Wenn du Kurzhantel sozusagen Bank drückst und das für eine gewisse Zeit und da deutlich stärker wirst, dann wird es mit der Langhantel auch sozusagen deutlich leichter sein. Das habe ich gemerkt.
Ist es grundsätzlich aufs Kurzhanteln, das habe ich mir noch aufgeschrieben, da wollte ich sowieso noch zurückkommen, ist es grundsätzlich... Ich bin jemand, der sagt, wenn du stärker werden möchtest beim Squatten, dann squatte. Wenn du stärker werden möchtest beim Bankdrücken, dann mach Bankdrücken. Ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dass wenn man beim Bankdrücken sich eben auch, wir konzentrieren uns ja auf verschiedene Dinge, auf die Brücke, auf das und das und das und Schultern zurück, wenn man sich auch darauf konzentriert, aktiv die Handgelenke zu stabilisieren, das würde wahrscheinlich auch schon einen gewünschten Effekt bringen, oder?
Meinst du während der Übung oder generell?
Ja, dass man richtig darauf konzentriert ist, die Handgelenke zu fixieren.
Generell ist es ja schon so, dass du hast ja schon 1000 Sachen, die durch deinen Kopf gehen, im Sinne von Fußposition, Brücke, Schulterblätter, wo gucken wir hin und so weiter und so fort, Kopf vielleicht noch gegendrücken nach hinten, Stange brechen, Hand. Ich weiß nicht. Also es kommt drauf, also sicherlich wäre das besser. Ich merke aber, wenn ich mich dann auch noch auf Handgelenk oder gewisse andere Sachen fokussiere, dann verliere ich meine Tightness in anderen Bereichen, weil ich dann auf einmal nur noch am Denken bin. Das heißt, ich bin auch jemand so, ich bin zum Beispiel sehr, sehr groß und ich laufe aber nie rum und denke mir, okay, jetzt muss ich mal aufrecht sein. So, ich denke mir einfach, alles klar, ich muss generell einfach irgendwas in meinem Lebensstil oder in meinem Training verändern, dass ich schon meine Probleme, dass ich die Probleme löse. Ich kann nicht permanent sozusagen bei der Übung sagen, okay, jetzt auch noch Handgelenke oder okay, jetzt lauf mal gerade. Das macht so viel unterbewussten Stress und das lenkt dich davon ab, was du eigentlich wirklich machen möchtest. Ne? Das ist das. Und das ist auch der Grund, warum ihr breit seid und ich tendenziell noch nicht, weil ihr halt tendenziell nicht die ganze Zeit da überlegt, hey, was ist da und was ist da, sondern ihr macht einfach die Arbeit so. Und ich sitze hier sozusagen mit meiner schlauen Brille und überlege dreimal vorher.
Ja, das ist auch eine These von mir. Je dümmer du bist, desto stärker werden kannst du.
Das würde ich jetzt nicht sagen, dass ihr doof
seid. Nein, aber je unbeschwerter oder je weniger Gedanken man dazu verschwenden muss, desto besser funktioniert das, ja.
Und da kann man den Kreis auch sozusagen zum Schmerz schließen. Wenn du sozusagen du hast Schmerz und du gehst direkt zum Arzt und der Arzt sagt dann, oh, das sieht aber gar nicht gut aus, da ist ja eine Schleimbeutelentzündung, das wird wahrscheinlich nicht so, es dauert jetzt so und so lange. Dann ist ja nicht nur so sozusagen, dass du dann denkst, scheiße Mann, was ist los, sondern dann kommt ein Katastrophisierungsprozess in Gang. Das heißt, oh mein Gott, ich habe Schmerzen, jetzt wurde das auch noch bestätigt, es hat auch noch einen Namen, ich weiß, es wird ungefähr so und so lange dauern. Das heißt, eine zukünftige Identität oder eine Vision, dein Weg ist schon vorgezeichnet. Wenn du aber sozusagen einfach sagst, alles klar, ich habe Schmerzen, ich gebe erstmal einen Scheiß drauf, außer es ist jetzt wirklich großer Schmerz, und wenn es dann ein paar Mal wiederkommt, dann bewerte ich das und dann versuche ich die Ursache von der Ursache zu finden und die so ein bisschen zu beheben, dann wirst du besser fahren. Also da muss ich tatsächlich als Schulterphysio oder als Physio generell sagen, Schmerz nicht überbewerten erstmal, ja.
Ja, das ist auch mein Punkt. Ich komme auch noch auf den zurück. Das ist ja immer dann ein Symptom und die Ursache ist ja vielleicht ganz was anderes für diesen Schmerz. Und es würde ja eigentlich darum gehen, den Grund zu finden, die Ursache für den Schmerz. Ja. Aber ich möchte da noch auf die Kurzhantel, ich habe mir das extra aufgeschrieben, du hast das schon im Zusammenhang erwähnt, die Kurzhantel um eine größere rum, zu haben, was uns grundsätzlich beweglicher macht, weil wir stärker in der ganzen Bewegung sind. Ja. Jetzt hast du es auch wieder im Zusammenhang mit den Handgelenken gesagt, was ich super bestätigen kann. Ich habe Kurzhand lange Zeit vernachlässigt. Ich bin nicht der Stärkste in der Kurzhand. Also meine Bankdrückleistung steht in keinem Verhältnis zu meiner Leistung mit dem Kurzhanden. Das glaubt mir niemand, wenn ich sage, wie wenig ich mit den Kurzhanden bewegen kann. So etwa 40 Kilo für ein paar Wiederholungen, das ist so das Maximum der Gefühle.
Ja, krass. Ja.
Aber Bankdrücken habe ich auch schon 200 mit der Langhantel. Also das steht in keinem Verhältnis. Und ich kenne Leute, die noch ein bisschen stärker sind auf der Bank, also jenseits 200 drücken und dann mit den 70er 11, 12 Wiederholungen aushauen, oder? Also das steht in keinem Verhältnis zu meiner Leistung, oder?
Ja, schau mich an, ich bin hier ein Hemd sozusagen im Vergleich zu dir und ich mache auch 38er oder so für ein paar Wiederholungen, oder? Also,
eben. Krass. Eben, oder? Krass. Und das kann man ja nicht sagen, dass ich das Potenzial nicht hätte, sondern das ist halt einfach ungewohnt und das, ich nehme jetzt auch an, dass ich mich hier verbessere, aber das geht also nicht von heute auf morgen, oder? Also,
ist das eine Kraftsache oder ist das bei dir eine Stabi-Sache? Oder... Fühlst du dich ungewohnt?
Ich fühle mich komplett unwohl. Also das fängt an, mit den Gewichten umzusetzen. Mhm. Ich mache es jetzt mal nur schräg, muss man sagen, weil ich da fühle ich mich wohler beim Umsetzen.
Ja.
Und die Bewegung, also das ist für mich das klingt jetzt lachhaft, aber mit 30 Kilo, da muss ich dann die ersten paar Mal vorsichtig die Bewegung machen, weil ich mir einfach unsicher bin, das Gefühl habe, ich könnte mich verletzen. Ja. Und es auch einfach viel Gewicht ist. Also es ist nicht so, dass ich noch, ich weiß auch nicht, was machte ich mit den 40ern, ich sage jetzt 6 Wiederholungen, es ist also nicht so, dass ich nach der 6. Wiederholung jetzt noch 4 im Tank hätte, sondern das ist schon ziemlich all out. Es geht dann halt nicht mehr, oder? Das ganze System gibt nicht mehr her im Moment bei mir. Und das mit dem Handgelenk fixieren, wenn ich mir vorstelle, dass es eben Leute in meinem Umfeld gibt, die da die 70er in die Hand nehmen, ich habe das Gefühl, mir würde das Handgelenk abbrechen. Ja.
Ich habe so gemerkt, ich habe sozusagen jetzt viel angefangen mit Kurzhantel, Schrägbankdrücken und Flachbankdrücken. Ich habe so gemerkt, mein Gott, wie gut fühlt sich das sozusagen an, jetzt eine Langhantel zu drücken oder generell auch tendenziell rudern, was eigentlich komplett eigentlich nichts damit zu tun hat. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man Kurzhantel Flachbankdrücken macht, dann ist das irgendwie extrem komisch, weil es zu tief ist sozusagen und das fühlt sich so an, als ob man da tatsächlich gleich irgendwas, ja, also eine leichte Schräge ist, glaube ich, beim Kurzhantel Bankdrücken generell nicht schlecht, aber ja, ich glaube einfach tendenziell, wahrscheinlich ist es so, dass du bist oben in der Bewegung übel stark und aber am untersten Part sozusagen, was halt nicht trainiert wird beim Langhantel Bankdrücken, bist du gar nicht stark und deswegen empfindest du es als generell sehr viel und wenn du sozusagen wenn das stärker wäre, die ersten paar Zentimeter, könntest du wahrscheinlich auch easy 60 jetzt gleich drücken.
Ich weiß, ich werde es herausfinden, auf jeden Fall. Aber das ist wirklich ganz was anderes. Und ich hatte jetzt auch subjektiv das Gefühl, dass ich beweglicher werde durch das.
Ja, ja.
Also das kannst du als Fachperson bestätigen.
Es macht
Kurzhanden Sinn. Drücken macht Sinn. He? Würdest du jedem Powerlift empfehlen als Nebenübung in diesem Fall?
Kann man, also wie gesagt, ich möchte niemanden irgendwas einzwingen auf den Trainingsplan oder so oder jetzt noch dafür sorgen, dass die wegkommen von ihrem Hauptfokus. Wichtig ist immer. Und deswegen mag ich auch generelle Physioübungen nicht. Ich habe ja sozusagen in der Sportphysio, ich habe in meiner Ausbildung, ich habe in allen möglichen Geschichten, habe ich ja alle möglichen Übungen kennengelernt. Und manchmal zeige ich die auch, aber die sind dann immer sehr spezifisch und für gewisse Reha-Abschnitte noch. Aber generell ist es so, der Sport, den du machst, da sind die Übungen, also die Übungen, die du in deinem Sport machst und die Bewegungen, die du in deinem Sport machst, die sind erstmal die wichtigen. Das ist viel, tausendmal wichtiger als irgendeine Gesundheitsübung oder irgendeine Physioübung oder zusätzliche Übung. Wenn du wirklich große Schmerzen hast, wenn du wirklich das Gefühl hast, du kannst da noch mehr rausholen mit zusätzlichen Übungen, wenn du andere Beschwerden hast, dann würde ich die zusätzlichen Übungen machen, aber nicht so, dass sie allzu viel von deinem generellen, von der generellen Kraft oder vom generellen Volumen wegnehmen, weil der Hauptfokus ist dein Sport und keine Physioübung.
Alles klar, ja. Was sagst du zu Flies mit Kurzhanteln, diese fliegende Bewegung, wo halt der Arm ausgestreckt oder mehr oder weniger ausgestreckt ist? Ja. Und meiner Meinung nach, ich mache sie zwar jetzt wieder seit das erste Mal seit etwa gefühlt 20 Jahren. Aber das ist schon eine schwierige Position für den Oberarmknochen in der Schulterpfanne. Oder sehe ich das falsch?
Starker Hebel, ja.
Aber kann man machen oder würdest du generell von dieser Übung abraten?
Kann man machen. Also die Frage ist, was möchtest du damit erreichen, mehr oder weniger?
Ich möchte einfach mein Volumen für den Brustmuskel ein bisschen erhöhen und eben aus anderen Winkeln, aus anderen Positionen zum da. Meine Competition-Übung habe ich gemacht, dort habe ich den Reiz gesetzt. Da habe ich, ich weiß auch, dass ich nicht stärker werde durch das, aber so ein bisschen eben aus den Überlegungen Schultergesundheit in anderen Winkeln ein bisschen die Kraft aufbauen, diese Überlegungen.
Auf jeden Fall sinnvoll. Wenn es eine reine Hypertrophieübung ist, dann würde ich tatsächlich sagen, es wäre spezifischer, mit den Kurzhanteln danach zu arbeiten. Weil das
mach ja
noch
mit den
mehr,
Kurzhanteln, ja.
Weil das sozusagen nach deiner Competition-Übung sozusagen, die Kurzhanteln zu nehmen, ist viel, viel spezifischer als sozusagen die Flies, weil die Flies haben ja überhaupt vom Bewegungsausmaß überhaupt gar nichts oder von der Bewegung überhaupt gar nichts.
Ah, so meinst du, ja, jetzt habe ich sie verstanden.
Mit deinem Hauptlift zu tun. Jetzt kommt es darauf an, in deinem Competition Lift, ob du sozusagen generell einfach müde bist oder ob du sagst, mein Trizeps versagt, meine Brust versagt, meine Schulter versagt. Wenn du zum Beispiel nach deinem Hauptlift merken würdest, scheiße Mann, meine Schulter, merke ich auch schon, ist schon müde vom Bankdrücken, dann würde ich die Flies machen, vielleicht. Ne? Oder was anderes, weil dann wird wahrscheinlich Schrägbankdrücken oder Kurzhantelbankdrücken wird wahrscheinlich auch die Schulter noch müder machen, da wirst du nicht so viel reißen können. Dann würde ich isolierter, in Anführungsstrichen, die Brust trainieren. Aber wenn die Schulter noch nicht müde ist und der Trizeps auch nicht, dann würde ich einfach Kurzhantelbankdrücken machen, ja.
Okay, also mit anderen Worten, macht durchaus Sinn, wenn ich den Brustmuskel isoliert bearbeiten möchte. Aus welchem Grund auch immer, wenn die anderen Strukturen ermüdet sind oder, genau. Eine andere Übung, wo es um nicht um Bankdrücken, aber um Schulter generell geht, wo sich die Geister streiten oder im Moment so der Tenor eindeutig ist, was ich aber nicht richtig finde und das man von einem Fachmann hören würde, das ist Nackendrücken oder Neck Press oder Press behind the neck. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Übung so schlimm ist, wie alle tun. Im Gegenteil, ich denke auch, dass gibt enorm viel Beweglichkeit und Stärkung im oberen Rückenbereich. Was sagst du zu dieser Übung?
Absolut geil. Die Sache ist, also die Aktivierung der Muskulatur ist richtig gut, setzt viel bessere Reize als vor der Brust über Kopf pressen, würde ich jetzt erstmal so raussagen. Die Sache ist, bist du beweglich genug, um die Übung zu machen? Wenn du so auf der Schwelle bist, sozusagen, dann wird dadurch, dass du dich forcierst, hinter dem Kopf zu drücken, wirst du sozusagen mehr Beweglichkeit bekommen im Schultergürtel und es wird sich sogar positiv darauf auf deine generelle Beweglichkeit auswirken. Du müsstest aber sozusagen mit wenig Gewicht starten und erstmal verstehen, alles klar, es geht jetzt erstmal gar nicht um den Aufbau, sondern es geht darum, sozusagen erstmal die Beweglichkeit zu kreieren. Wenn du die Beweglichkeit gar nicht hast und es schon ein richtiger Struggle ist und richtig schwer ist, da hinten hinzukommen, dann wirst du tendenziell sozusagen dir lange Bizepssehne, Supraspinatus und was auch immer reizen und auch, ja, wird es nicht so schön werden.
Okay, also zuerst die Überzüge.
Genau, also wenn du die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule hast oder sozusagen sagst, alles klar, es ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich komme rein und es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als ob ich nicht so beweglich bin, aber es tut nicht weh, dann macht es auf jeden Fall sozusagen, kannst du auf jeden Fall machen, ist nicht schlecht. Aber wenn du sozusagen schon merkst, okay, das ist irgendwie, ich bin ja sowieso schon so weit vorne und dann jetzt irgendwie hier hinten noch, dann lass es erstmal weg und arbeite an der generellen Beweglichkeit.
Ich kenne auch Leute, die das Überkopf drücken, zu denen gehöre ich auch oder habe das auch schon so gehandhabt, das Überkopfdrücken nicht mehr praktizieren, weil man gemerkt hat, irgendwie mit der Kombination Überkopfdrücken und Bankdrücken führt eher zu Schulterschmerzen. Also lasse ich das Überkopfdrücken weg. Ja. Ist das keine gute Idee, sondern man muss die Ursache für die Schultern klären und eben vielleicht Rotatoren stärken? Oder kann man grundsätzlich sagen, Überkopfdrücken ist ein Schulterkiller?
Würde ich nicht sagen, weil die Schulter an und für sich hat die Schulter so ungefähr 7 Hauptbewegungen, die sie machen kann und machen müsste, um schmerzfrei zu sein und beschwerdefrei zu sein. Und Überkopfdrücken ist eine davon. Wobei, ich muss das revidieren. Das Schultergelenk des Menschen sozusagen ist so ausgelegt, dass wir tendenziell auf derselben Höhe, also tendenziell ein bisschen unter 90 Grad und alles darunter, sehr human drücken können. Aber alles, was über Kopf geht, das heißt, ein Maler sozusagen oder jemand, der zeichnet, oder jetzt Maler ist ja jemand, der zeichnet, aber alle, die halt über Kopf irgendwas arbeiten, kriegen tendenziell tatsächlich Schulterschmerzen, weil das Gelenk an und für sich eher sozusagen diese Bewegungsebene oder weiter unten zulässt. Jetzt haben wir aber gewisse Affen, ich habe ehrlich gesagt vergessen, welche Affen, deren Gelenk, Schultergelenk sieht so aus. Das heißt, die können eher schwingen und sich hangeln. Und für die ist es wahrscheinlich schädlich, Bankdrücken zu machen oder unten zu viel zu arbeiten, weil deren Schultergelenk sozusagen eher diese Bewegung befürwortet. Das ist eine Hypothese und das ist schon, das hast du jetzt aus deiner Erfahrung gesehen und hat mich gerade erst mal darauf gebracht. Das ist eine Hypothese, die ist noch nicht bestätigt, aber man geht davon aus, wie gesagt, dass das menschliche Schultergelenk tendenziell sozusagen über Kopf nicht so viel vergibt wie darunter. Ja.
Also alle Menschen, die nicht gut im Bankdrücken sind, sind eher Affen.
Das würde ich nicht so sagen. Und übrigens, das, was ich gerade gesagt habe,
Ja, nein, ich
das
weiß,
ist
ich
nur eine
weiß.
Hypothese, das ist noch nicht sozusagen komplett geklärt, die Sache, würde aber dafür sprechen. Aber generell würde ich jetzt jemand sagen, der jetzt nicht Wettkampfathlet ist, sozusagen in jeglichen Schulterbewegungen sozusagen schmerzfrei oder auch beweglich zu werden, ja.
Aber aus deinen Worten kann man auch rausziehen, um stark im Bankdrücken zu sein, braucht das Überkopfdrücken nicht unbedingt.
Ich glaube nicht, ne.
Okay. Das ist ja auch eine Aussage, oder? Also, wir haben, Powerlift haben oftmals gefühlt, Überkopfdrücken ist eine essentielle Übung. Ich denke, es ist schon gut, auch für Lockout und so weiter. Aber eben, ich kenne Leute, die viel stärker sind als ich und die kein Überkopfdrücken mehr machen, weil es tendenziell. Oder weil sie davon ausgehen, dass es zu Schulterproblemen führte. Obwohl das natürlich immer nicht der richtige Ansatz ist. Der richtige Ansatz, hast du uns gesagt, Gründe für den Schmerz finden und dagegen zu arbeiten.
Ja, die Frage halt auch immer, was ich mich immer frage und auch die Leute, mit denen ich arbeite, immer, es ist erstmal ein bisschen, hört sich das ein bisschen blöd und nervig an, aber okay, warum willst du das machen? So, warum willst du die Flies machen? Warum willst du über Kopf drücken machen? Was ist die Intention dahinter? Und auch sozusagen, wenn dir eine Sache wehtut oder auch wenn dir eine Sache gut tut, warum tut es dir gut, wenn du jetzt Schulterschmerzen hast und du wirst massiert? Warum tut es dir jetzt gerade gut? Oder warum tut dir das und das weh? Immer das Warum dahinter verstehen. Immer auch sozusagen das Symptom, alles klar. Warum? Nochmal vielleicht ein Symptom. Warum? Immer sozusagen sich erst richtig verstehen, woher kommen die Sachen, weil dann kannst du das Problem wirklich lösen. Genau.
Wir haben uns auch schon darüber geredet, haben es kurz angeschnitten, Massagen, Blackroll und
Ja.
solche Dinge, die sind für akut eine Besserung, eine Linderung zu erzielen, sind aber nicht, wie soll man sagen, therapeutisch sinnvoll.
Genau. Auch hier sozusagen, wenn dein Ziel ist, also wenn dein Ziel ist sozusagen, dass du gerne mal massiert werden wollen würdest, dann lass dich massieren. Oder
Gut,
wenn dein Ziel ist,
also wer macht das nicht? Wer lässt sich nicht gerne massieren?
total. Oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, alles klar, ich lasse mich massieren und danach renne ich ins Gym und danach mache ich sozusagen mit der Mehrbeweglichkeit, mache ich jetzt einen Überzug, der unglaublich gut ist und hole dann, sichere dann die Beweglichkeit, die ich gewonnen habe durch die Massage, richtig gut. So, das heißt, wenn das Ausrollen, also Ausrollen per se, natürlich schafft das mehr Durchblutung. Natürlich bist du dann wachsamer oder merkst diesen Bereich mehr. Natürlich hast du weniger Schmerzen da. Natürlich bist du irgendwie, also du schaffst halt oder bist beweglicher für ein paar Stunden, für einen Tag vielleicht. Aber jeder, der sich ausgerollt hat, der wird wissen, nach ein paar Tagen sozusagen ist es genauso wie davor, vielleicht sogar schon schneller. Das heißt, wenn du wirklich langfristig was ändern willst, dann wird das Ausrollen oder die Massage niemals was verändern. Wenn du aber sagst, ich nutze die Massage, ich nutze das Dehnen, ich nutze das Ausrollen dafür, in Bewegung zu kommen, die ich sonst nicht schaffen würde. Und dadurch, dass ich die Bewegung jetzt schaffe, unter Gewicht, sichere ich diese Bewegung wieder, dann ist es sinnvoll.
Also vor der Übung, die man macht, durchaus sinnvoll oder zum Beispiel vor einem Wettkampf, um mehr Leistung abzurufen.
Klar, ja.
Weil wenn Schmerz vorhanden ist, kann man tendenziell eher nicht die maximale Leistung abrufen wie ohne
Total,
Schmerz.
ja.
Okay, also nicht per se falsch, aber man muss sich darüber bewusst sein, für was, dass man das macht. Und wenn man denkt, ich rolle jetzt aus und werde so meine Probleme los, dann täuscht man sich.
Richtig, weil das habe ich gemacht. So, ich habe sozusagen, als ich Physio wurde, hatte ich ja selbst viel Schmerzen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, da gibt es auch ganz berühmte Leute auf YouTube, die sagen immer, man muss alles dehnen, alles ausrollen. Habe ich auch gemacht. Ich habe jeden Tag mich ausgerollt. Und es löst einfach nicht das Problem so, weil das Problem ist, die Verspannung, die ist nicht zufällig da. Der Körper denkt sich nicht aus Langeweile, du bist da verspannt, sondern das muss einfach rausgefunden werden. Aber ich bin dann auch sozusagen aus diesem extremen, hey, Massage bringt ja gar nichts und so weiter, bin ich auch weggegangen. Weil einfach, okay, warum machst du das? Und wenn es sinnvoll ist, warum du es machst, dann mach's gerne weiter.
Ich habe auch schon gelesen, bei Massage ist man sich gar nicht sicher, ob der reine Tatsache, dass dich eine Person berührt, schon was nützt oder doch das Kneten irgendwas bringt, das ist man sich ja gar nicht sicher, aber der Tenor ist so, hey, wenn es was bringt, dann mach es, oder? Ist ja egal, was es jetzt genau ist.
Dann. Total. Also das ist ja auch schon so, wenn du dich mitteilst, du hast ein Problem und du teilst dich jemandem mit, dann nimmst du persönlich dein Problem weniger wahr. Also du denkst sozusagen, dein Problem ist kleiner geworden, aber es hat sich überhaupt nicht so ein Problem geändert, sondern du hast es einfach nur jemandem gesagt. Und wenn du das Gefühl hast, jemand kümmert sich um dich, zum Beispiel durch eine Massage, aber auch, dass man einfach mit jemandem redet, dann wird das Problem für dich wahrgenommen auch erstmal weniger. Aber natürlich bringen diese Durchblutung auch etwas, aber ja.
Ich hätte jetzt fast was Doofes gesagt, dass ich dann wieder bereue und mir die Frauen zum Feind mache, darum schlucke ich es jetzt runter.
Ehrlich gesagt, da wollte ich auch ein Beispiel bringen, aber ich habe es nicht gebracht, ja.
Nee, ich meine es nicht böse, ich meine es auch nicht sexistisch. Aber weißt du, ich wurde schon als weißen Cis-Mann diffamiert, weil ich irgendwas gesagt habe. Ja, egal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, also ich meine das eben nicht sexistisch, aber der weibliche Ansatz, eher Probleme mitzuteilen, ist durchaus eine schlaue Taktik, um darüber wegzukommen.
Total, das ist tendenziell wirklich eine Sache, dass
es... Machen die Frauen besser als wir, Männer, ja?
Einen großen Bedarf gibt auch auf der Seite häufig, einfach eine Sache zu besprechen und danach, nachdem es besprochen worden ist und keine Veränderung geschehen ist, nichts am Problem gelöst worden ist, entsteht aber das Gefühl, oh, jetzt geht es mir voll gut. Und das ist aber auch bei Männern so natürlich, einfach ein generelles Phänomen, aber ja.
Okay. Über eine weitere Übung, über die wir uns schon im Vorgespräch ganz kurz unterhalten haben, ist die Lyraces. Was kannst du zu dieser sagen?
Sehr interessant. Also diese Lyraces sind einfach Seitheben, wo du den, mein Gott, mal schauen, Seitheben sozusagen, wo der Daumen nach außen zeigt und du greifst dir einfach sozusagen Kurzhanteln sozusagen und machst dann Seitheben über Kopf. Also, dass du hier endest, ne? Und greifst dir sozusagen die Hantelscheiben. Und was halt daran geil ist, ist, dass der Körper sozusagen, der Körper arbeitet in Bewegung. Und wenn du Seitheben generell machst, dann denkt der Körper nicht, okay, ich trainiere sozusagen hier den seitlichen Delta-Muskel, sondern der Körper denkt sich, ich mache jetzt einfach die Bewegung. Und beim Seitheben so über Kopf, was er macht, sind halt, wie gesagt, diese 7 Schultermuskeln, die da aktiv sind. Also Nacken ist aktiv, Supraspinatus ist aktiv, seitliche Schulter ist, 1000 Muskeln arbeiten da gut zusammen und es schafft halt einfach extrem viel Schulterbeweglichkeit. Was ich gerne mache, ist sozusagen, wenn ich oben bin, dann auch tendenziell ein bisschen nach hinten dabei gehen, muss man auch aufpassen. Was soll ich sagen, ist voll gut.
Eben, du hast mir gesagt, wegen dem bekommst du nicht die Kanonenkugeln Schultern, für das braucht das sowieso Steroide, aber es ist für Beweglichkeit, für Mobilität, für Funktionalität, für Performance ist das eine gute Übung.
Total, ja. Auch dass sozusagen das Schulterblatt schön an den Rippen sozusagen am Oberkörper lang läuft, das macht es geschmeidig, ja.
Jetzt habe ich mir noch das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Und nachher darfst du ein bisschen Werbung machen. Das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht kannst du was dazu sagen, ich überfall dich jetzt mit dem, aber ich merke, dass ich und auch andere Powerlifter oftmals eine Verspannung hier beim Lat-Ansatz daran leiden. Ja. Und ich probiere das immer dann ein bisschen auszurollen. Das wirkt natürlich, das Ausrollen akut, haltet dann auch für 3-4 Wochen hin oder 2-3, irgend so. Und wird dann wieder besser. Und ich fühle mich immer dazu genötigt, wenn ich merke, die Schulterschmerzen werden schlimmer, merke ich auch, dass der Alat-Ansatz so schmerzhaft ist, wenn man draufdrückt. Ja. Kannst du, ich weiß, das sind jetzt relativ wenige Informationen, aber kannst du irgendwie uns erklären, um was dass das liegen könnte, weil ich stelle dieses Phänomen nicht nur bei mir fest, sondern bei vielen Leuten.
Ich hole mal kurz das Skelett.
Super.
Skelett hat übrigens auch instabile Handgelenke hier.
Ja, es ist also ein bisschen untrainiert, habe ich das Gefühl.
Total. Also, generell ist es so, dass der breite Rückenmuskel ja sozusagen von hier unten kommt und dann hier hochzieht. Ne? Und das Interessante ist, dass der jetzt sozusagen auf der Vorderseite des Oberarms, so, dass er sozusagen an der Vorderseite jetzt wieder endet. Das heißt, wenn der tight ist, wenn der breite Rückenmuskel tight ist, dann zieht er dich sozusagen in eine innenrotierte Position an der Schulter. Er zieht dich nicht nur sozusagen generell so hin, wenn der auf einer Seite tight wäre, sondern er zieht auch den Oberarm, weil er halt von hinten hier nach vorne geht, zieht er auch nach vorne runter. So, also das ist natürlich jetzt extrem. So stark wird es bei niemandem sein. Und jetzt ist halt die Frage sozusagen, wenn er nicht mehr so tight ist sozusagen und du ihn ausrollst, dann kommst du natürlich ein bisschen besser hierhin. Ne? Das ist ganz klar. Finde ich extrem spannend, weil viele immer nur denken, okay, Brust ist fest, aber wenn der Rücken sozusagen in einer gewissen Position fest ist, wie du das festgestellt hast sozusagen, kann das auch passieren. Meine Überlegung wäre, warum ist der jetzt fest? So, ist der fest, weil du ihn zu wenig trainierst im Vergleich zu den anderen Geschichten, kann das sein, dass er sich denkt, ey, ich muss dagegenhalten, ich muss da Stabilität erschaffen, ich muss das ausgleichen und festhalten krampfhaft, weil es sonst nicht sicher ist, oder gibt es andere Gründe?
Sagst du uns.
Also ich weiß es nicht, also das wäre sozusagen mein erster Ansatz. Ich müsste schauen sozusagen, wie viel oder wie viel Gewicht, wie viel Sätze, Wiederholung, was auch immer, machst du in deinem Training wirklich für Rücken im Vergleich zu den anderen Geschichten?
Ne? Ja, zu wenig.
Ja, wahrscheinlich, genau. Und dann, das merkt halt dein Körper wahrscheinlich und sagt sich, scheiße, Mann, ich bin hier so stark, ich bin da so stark, was auch immer, aber ich sozusagen vom Rücken her bin ich nicht stark. Das heißt, ich werde das mal ausgleichen, sonst verletze ich mich und werde mich mal richtig festmachen.
Also mit anderen Worten, wir müssen auch darauf achten, ich unterteile sehr gerne auch in Bewegungen, ich sage, Bankdrücken ist Push und mindestens so viel, wie man Push hat, muss man auch Pull haben, dass man das entsprechend ausgleicht.
Wenn man jetzt ein bisschen oldschooler rangehen würde, würde man sagen, 1,5 mal so viel für den Rücken oder für nach hinten wie nach vorne.
Nicht gleich viel, das reicht nicht mehr. Huh?
Eigentlich schon, aber das ist wieder nicht sportspezifisch. Also dann würdet ihr ja nur noch Rücken machen und das ist... Ihr wollt ja auch was erreichen in eurem Sport und eure Kraft sozusagen für den Sport verwenden. Das heißt, tendenziell wahrscheinlich mehr Rücken. Ich würde es mal mit einer Übung versuchen, die heißt Überzüge.
Habt ihr, glaube ich, schon. Okay.
Also wenn das geht, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja.
Okay. Cool. Ja, wir sind durch mit dem, was ich von dir wissen wollte. Jetzt nutze die Gelegenheit, um zu sagen, ich glaube, die Leute haben gemerkt, dass du nicht irgendwie ein Nasenbohrer bist, sondern etwas von der Thematik verstehst. Du machst das auch beruflich, du verdienst auch dein Geld damit. Jetzt, wenn man eine Frage an dich hat oder deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, ich glaube, du machst das auch online. Also man muss jetzt nicht nach Berlin fliegen, um von dir irgendwie behandelt oder unterstützt zu werden. Wie kann man dich erreichen? Was deckst du für einen Leistungsumfang ab und wie kann man auf dich zukommen?
Genau. Für die Leute, die Instagram haben, bin ich sozusagen erreichbar mit Unterstrich Alexander Unterstrich Edel, so wie Edelstein. Genau, das wäre jetzt sozusagen bei Instagram. Kann man mich einfach anschreiben und sagen, hey, ich habe jetzt dieses und jenes Thema, habe Schulterschmerzen, habe generell irgendwelche Schmerzen, Oberkörper, was auch immer. Generell arbeite ich sozusagen meist, also ich gebe dann sozusagen einen Call und schaue einfach, hey, kann ich dem überhaupt helfen oder kann ich nicht helfen? Es kann ja auch sein, dass ich nicht helfen kann. Das kommt auch vor. dann macht das keinen Sinn, sozusagen gleich irgendwas auszumachen. Ansonsten würde man einfach schauen, was ist das Problem und lohnt es sich sozusagen über eine längere Zeit zusammenzuarbeiten. Was ich dann immer mache, ist sozusagen Bewegungstests, meist so 10 bis 15 Bewegungstests. Lass ihn so ein bisschen erzählen, was bei welche Übungen auch wirklich wehtun, analysiere den Trainingsplan und gehe sozusagen, erkläre erstmal, woher kommt eigentlich dein Schmerz und so weiter und so fort. Erkläre ihn sozusagen, wie er sich verhalten soll mit dem Schmerz und entwerfe ihn sozusagen seinen Trainingsplan adaptiert, damit er sozusagen nicht so viel an seinem Plan, an seinem Training ändern muss, damit er nicht bei Schmerz irgendwie eine Zwangspause haben muss, sondern eigentlich recht normal weiter trainieren kann, aber trotzdem schmerzfrei und leistungsstark wird. Das mache ich meist über ein paar Monate, ja, online.
Und eben, das machst du auch online mit den neuen Technologien, da muss man nicht nach Berlin fliegen.
Genau. Ich habe Übungen sozusagen. Ich habe gewisse Präsentationen, halt mich selbst und hier Oscar und alles Mögliche vorbereitet. Und ich glaube halt ganz stark daran, dass man nicht angefasst werden muss, dass man sozusagen nicht massiert, nicht irgendwie manuell behandelt werden muss, um schmerzfrei zu werden, sondern dass man einfach gewisse Schmerzkonzepte, gewisse Belastungs- und Stresskonzepte sozusagen verstehen muss und einfach dann aufgrund von Grundregeln, aufgrund vom Verständnis, ach so, diese und diese Bewegung der Schulter muss gegeben sein, dann schmerzfrei werden kann. Das heißt, ganz, ganz viel ist einfach, wir schauen uns deine Beweglichkeit an, du machst ein paar Schultertests vor, wir analysieren deinen Plan sozusagen und dann machen wir das schmerzfrei.
Wunderbar. Genau,
wenn man, darf ich noch was sagen?
Schieß los.
Ja. Wenn man kein Instagram hat, das kann ja vorkommen, dann kann man mich gerne einfach per E-Mail kontaktieren. Alexander_edel@t-online.de. Genau.
Wunderbar. Ich probiere das noch entsprechend einzublenden in der Videobearbeitung.
Danke.
Ja, besten Dank für deine Zeit.
Gerne.
Ich hoffe, das war, also für mich war das sehr gewinnbringend. Ich hoffe auch für die restlichen Zuschauer. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir eine solche Session mit spezifischen Fragen nochmals wiederholen.
Jo. Danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Ja, gerne. Besten Dank und allen eine gute Woche.